Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 38. Faszination Kaltblut. Die sanften Riesen aus Nordrhein-Westfalen mit Michael Petsch und Tobias Nehnes. Wir haben hier ja schon oft erwähnt, dass das Westfälische Pferdestammbuch die Zuchtbücher für über 30 Pferderassen führt. In diesem Podcast ging es allerdings bisher hauptsächlich um die Warmblüter und die Reitponys. Aber auch die anderen Pferderassen wollen wir natürlich nicht ganz außer Acht lassen. Das rheinisch-deutsche Kaltblut ist eine Traditionspferderasse, die ebenfalls vom Westfälischen Pferdestammbuch geführt wird. Diese Pferderasse steht auf der roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland und ist vom Aussterben bedroht. Aber die Kaltblüter erfreuen sich auch immer größerer Beliebtheit. Sie finden ihren Einsatz als Arbeitspferde im land- und forstwirtschaftlichen Bereich, als Fahr- und Freizeitpferde sowie zu Repräsentationszwecken. Auch im nordrhein-westfälischen Landgestüt in Warendorf bereichern die Kaltblüter die Hengstriege. Erst kürzlich fand im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin die FN-Bundeskaltblutschau statt, wo die besten Stuten und Hengste dieser Pferderasse aus Deutschland herausgestellt wurden. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit den Kaltblutliebhabern Michael Petsch und Tobias Nehnes über die erst kürzlich zurückliegende FN-Bundeskaltblutschau im Rahmen der Grünen Woche in Berlin, was die Pferderasse der Kaltblüter so besonders macht, woher ihre persönliche Begeisterung für diese Pferderasse kommt, was den besonderen Zusammenhalt unter Kaltblutliebhabern ausmacht und was Kaltblutliebhaber vielleicht sogar von Warmblutfreunden unterscheidet. Herzlich willkommen, Michael Petsch und Tobias Nehnes.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr hier seid, dass das so spontan geklappt hat. Bisher haben wir in unserem Podcast eigentlich immer eher über die klassischen Pferderassen aus dem Reitsport gesprochen. Heute sind mal die Kaltblüter hier an der Reihe. Ein Thema, das auch für mich noch eigentlich ganz neu und unberührt ist. Deshalb bin ich jetzt ganz besonders gespannt, was ihr mir über diese Pferderasse erzählen werdet. Michael, fangen wir doch mal direkt mit dir an. Du arbeitest im Landgestüt Warendorf und leitest dort die Deckstelle in Ahaus. Du bist ja auch bekannt schon für deine Leidenschaft für das rheinisch-deutsche Kaltblut. Woher kommt denn diese Leidenschaft? Beziehungsweise wie bist du zum Kaltblut gekommen oder das Kaltblut zu dir?
Ja, hallo erstmal. Also ich bin jetzt seit 34 Jahren am Landgestüt und seit 28 Jahren leite ich die Deckstelle in Ahaus. Und am Anfang hatte ich eigentlich gar nichts mit Kaltblütern zu tun, sage ich jetzt mal so.
Bist du durch den klassischen Reitsport erstmal ins Landgestüt gekommen?
Ich bin über den klassischen Reitsport da dran gekommen, ne? Und irgendwann kam das dann mal, geh du mal da hinten zu den Dicken damit hin. Und dann habe ich mich da eigentlich auch bei den Kollegen ganz wohl gefühlt, die da waren. Ja, und dann haben wir angefangen, die Pferde dort auszubilden und zu reiten und zu fahren. Und das war eigentlich immer recht schön. Und dann kamen so die ersten Hengstleistungsprüfungen und Veranstaltungen. Ja, und dann habe ich viele Leute kennengelernt, wo ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe. Und so bin ich eigentlich an die Kaltblüter gekommen.
Das nordrhein-westfälische Landgestüt ist ja nicht nur für seine Deckhengste im Reitpferdebereich bekannt, sondern hat eben auch viele Kaltblüter dort stationiert, die auch zum Teil schon ganz tolle Erfolge auf den Körungen gesammelt haben. Welche Bedeutung hat denn deiner Meinung nach diese Pferderasse für das Landgestüt und dessen Tradition? Oder vielleicht auch umgekehrt, welche Bedeutung hat das Landgestüt für die Erhaltung dieser Rasse?
Also das Landgestüt hat ja erstmal den Genpool an Hengsten für diese vom Aussterben bedrohte Haustierrasse. Und für uns sind diese Hengste ganz wichtig für diese Durchführung der Hengstparade. Weil ohne diese Kaltblüter würde das gar nicht gehen. Wie ich am Gestüt angefangen habe, hatten wir 4 Hengste. Inzwischen haben wir 24. So, und unsere ganzen großen Schaubilder, die wir machen, ne, sind eigentlich alles mit diesen rheinisch-deutschen Kaltbluthengsten. Ja, und ansonsten sind die ja überall sehr breit nutzbar. Ne? Wenn man heutzutage mal guckt, früher waren die nur im Forst und eingesetzt. Heutzutage sind die auch bei den Reittherapien und immer als Freizeitpartner immer mehr gefragt, ne? Weil das genügsame Pferde sind und unkomplizierte Pferde. Und das ist das, was die Rasse auch so ein bisschen ausmacht.
Tobias, kommen wir doch mal zu dir. Schon dein Opa war erfolgreicher rheinischer Kaltblutzüchter. Wurde dir die Begeisterung für die Pferde schon in die Wiege gelegt oder wie bist du eigentlich zum Kaltblut gekommen?
Also von mir auch nochmal hallo. Ich bin, also bei uns kamen die ersten rheinisch-deutschen Kaltblüter am Hof, da war ich 4 oder 5. Ja, dann lief das so mit. Ich hatte schon immer, wir hatten früher Mini-Shettys, haben die gezüchtet, aber ohne Papiere, so ein bisschen so. Und dann war man mit den Tieren schon in Kontakt. Dann haben wir ja 2002, 2003 die ersten rheinisch-deutschen Kaltblutstuten gekriegt aus der Zucht von Kussmann. Ja, dann waren das aber, das waren 2 Fohlen. Ja, und dann ging das so weiter und ja, also nicht gerade in die Wiege gelegt, aber schon von Anfang an eigentlich immer mit Pferden in Kontakt gehabt.
Was fasziniert dich besonders an dieser Rasse?
Ja, was fasziniert mich? Die Gutmütigkeit, die Vielfalt. Ich sag mal beim Züchten gerade so von den Züchtern diese Gemeinschaft einfach, das ist nicht so, wir züchten auch Warmblüter, aber bei den rheinisch-deutschen Kaltblütern, da sind einfach die Züchter, die halten zusammen, da ist nicht der eine gegen den anderen oder da ist man einfach diese Gemeinschaft und halt auch einfach das Pferd an sich dann.
Kommst du denn auch aus dem klassischen Reitsport oder sind es bei dir tatsächlich in Anführungsstrichen nur die Kaltblüter?
Nee, ich persönlich komme nicht aus dem klassischen Reitsport. Meine Frau ist Springreiterin, dementsprechend haben wir auch Springpferde zu Hause, züchten auch mit 2 Stuten Springpferde. Aber ich selber bin eigentlich eher der klassische Kaltblutzüchter.
Wenn ihr jetzt die Kaltblutrasse mal beschreiben müsstet, was macht diese Rasse für euch beide besonders aus? Was sind so die Eigenschaften, die ihr sagt, das sind die Kaltblüter und deshalb bin ich Kaltblutfan?
Also was die ausmacht, ne? Also die sind genügsam, die sind stark und gut ausgebildet, auch für Anfänger geeignet. Ne? Und dann, was sie eben auszeichnet, ist ihr ausgeglichenes Gemüt. Das ist das, wo die Stärken dieser Pferde liegen. Ne? Und wenn man das sieht, so heutzutage so in der Reittherapie oder im Forst oder so als guter Freizeitpartner, dafür sind die Stärken dieser Pferde.
Ja, wie Michael schon gesagt hat, halt auch dann noch die Vielfalt. Man kann die vielfältig nutzen, die sind immer also klar im Kopf, man kann so gut reiten, man kann so gut fahren, ja, der Charakter macht jeden Tag Spaß, mit denen zu arbeiten.
Gibt es im Vergleich zu den anderen Reitpferderassen vielleicht auch Schwächen, die Kaltblüter dann mitbringen?
Gibt vielleicht die Schwäche, wenn ihre Stärke an der falschen Stelle ausgelebt wird, weil stark sind sie schon.
Was gibt es sonst noch? Ja gut, wir haben jetzt zu Hause einen Privatstall. Wahrscheinlich eher eine Schwäche ist, wenn man jetzt als Einstaller irgendwo unterkommen muss. So diese Vorteile, Kaltblüter, ist vielleicht so eine Schwäche. Und sonst wüsste ich zu den Reitpferden, ja, also am Pferd jetzt an sich hätte ich jetzt nicht so viele Schwächen. Halt nur dieses Drumherum, Hufschmied finden, ist halt nicht ganz so einfach. Einen Stall finden, sowas. Aber Pferd an sich würde ich jetzt sagen, haben immer irgendwelche Schwächen, aber für mich nur positiv. Also.
Du sagst gerade Vorurteile im Pensionsstallbetrieb. Mit was für Vorurteilen hast du da in Bezug auf die Kaltblüter eventuell zu kämpfen?
Also wie gesagt, wir haben zu Hause unseren eigenen Stall, wir sind Selbstversorger. Ich habe da jetzt nicht so die großen Probleme mit, aber da hört man schon mal von so ein paar, gerade die so in dem städtischen Bereich sind, die dann sagen, nee, Kaltblüter wollen die nicht, schon mal. Erstmal, die scheißen ein bisschen mehr, die fressen ein bisschen mehr, die sind ein bisschen gröber, also die drücken auch schon mal mit dem Arsch eine Tränke ab. Also da ist auch schon mal die ein oder andere Tränke nicht ganz geblieben. Ja, und die sind halt auch einfach, ich sag mal, bei allem, können auch schon mal ein bisschen Bott sein.
Die Zucht von Kaltblütern ist ja auch eher noch so eine Nische in der Pferdeszene oder in der Pferdeszene, die wir vielleicht hier am Verband hauptsächlich betreiben. Es winkt da weder die Olympiateilnahme noch das große Geld beim Verkauf. Was motiviert dich, Tobias, denn dennoch zur Zucht der Dicken?
Was bewegt mich dazu? Ja, also wie gesagt, einfach diese Gemeinschaft auch unter den Züchtern, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Dann ja einfach der Erhalt dieser Rasse, ist eine vom Aussterben bedrohte Tierrasse. Und ja, für mich ist es einfach schon immer so gewesen. Also das ist so eine kleine Herzensangelegenheit. Wie gesagt, wir züchten auch Warmblüter, aber das ist einfach nicht das Gleiche wie die Kaltblüter. Da denke ich mich einfach noch ein bisschen mehr rein und habe da noch wieder ein bisschen mehr Spaß dran, das noch mehr auszuleben.
Gerade ist schon gefallen, die Grüne Woche in Berlin. Ihr wart da ganz erfolgreich erst kürzlich bei der FN-Bundeskaltblutschau. Wir haben ja hier schon oft über Hengstkörung und auch Stutenschauen für Reitpferde gesprochen und davon berichtet, wie das so abläuft und wie das bewertet wird. Wie kann ich mir denn so eine Schau für Kaltblüter vorstellen? Wie läuft da die Vorstellung ab und auf welche Merkmale wird da ganz besonders geachtet?
Ja, wie läuft diese Schau ab? Also diese Hengste oder Stuten, die werden genauso auf der Dreiecksbahn präsentiert, wie das jetzt auf jeder Stutenschau oder Elite-Schau auch erfolgt. Ja, und dort werden die genauso bewertet, wie das Konzept sonst auch ist, ne? Ja, und dort in Berlin ist das eben so, dass die Besten aus ganz Deutschland dahin kommen. Ja,
werden die schon vorher vorselektiert?
Also jeder Zuchtverband selektiert seine Hengste und Stuten vor. Also hier in Westfalen ist das auch so gewesen, dass in Handorf ein Auswahltermin stattgefunden hat, wo alle da waren und wo dann eben auch besprochen wurde, wer da hinfahren konnte. So ist es gewesen.
Und dann seid ihr ja auf dieser Bundeskaltblutschau mit dem Hengst Ophalius gewesen, der Warendorfer Landbeschäler ist. Der Hengst stammt aus deiner Zuchtgemeinschaft, Tobias. Kannst du dich noch an die Geburt erinnern und wie alles mit ihm anfing?
Ja, genau. Der kommt von uns. Ja, ich kann mich sehr gut noch an die Geburt erinnern. Das war am 6.5.2021. An dem Tag war ich ein bisschen krank, lag im Bett. Wir hatten sogar morgens, ja, früher Vormittag, war unser Schmied noch da, der auch relativ viel Ahnung und Erfahrung hat, was so Fohlengeburten und Stuten angeht. Da habe ich gesagt, ich sage, guck da doch mal drunter, was meinst du, weil ich eigentlich die Mutter hier, die Fanny, sehr gut abschätzen kann. Und dann, ach, brauchst du dir noch gar keine Sorgen machen, das dauert noch 2 Tage. Ja, und dann bin ich ein bisschen früher schon im Bett gegangen, weil ich halt nicht ganz fit war. Und dann, ja, war ich gerade zu Hause und war, glaube ich, 9:30, 10 Uhr. Da hat mich meine Frau angerufen, komm schnell, Fanny hat sich abgelegt. Ja, und dann bin ich da schnell zum Stall, dann ist der geboren, war auch relativ unkompliziert alles, hat auch schnell gestanden, ja, und dann.
Wie ging es denn dann weiter mit seiner Entwicklung? Was hat ihn schon als Fohlen ausgemacht oder was hat ihn so besonders gemacht? Hast du da schon erkannt, dass es ein ganz besonderer Hengst wird?
Also erstmal hatte der immer schon einen sehr guten Charakter, also da gibt ja schon mal Fohlen, die schon ein bisschen so scheu sind. Also der war immer dem Menschen zugewandt, der war immer dann noch vom Exterieur, der war immer schön, also der wollte einem immer gefallen. Er wusste schon als Fohlen, also vom Fohlen an, dass er schön ist. Und das hat er auch immer gezeigt. Also der wusste sich auch, wir haben den nach anderthalb Tagen, also nach einem Tag, 2 Tagen direkt am Reitplatz laufen lassen. Da ist er schon gelaufen, da hast du schon gesehen. Der weiß einfach, dass er schön ist. Ja, und dann hat er sich gut entwickelt. Er war dann auf dem Fohlen-Championat im Rheinland auch noch Siegerfohlen. Ja, und dann haben wir ihn aufgezogen.
Dann ging es gut weiter. Michael, wie ist denn deine Verbindung zu dem Hengst oder wie bist du zu diesem Hengst gekommen?
Ja, Tobi hatte mich mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Hengst fertig zu machen. Und ich hatte da schon viel von gehört. Und ja, und dann kam der Tag, wo Ophalius zu mir kam. Und Tobi macht die Klappe auf und der Hengst kommt runter. Und man hat so, wow, was ein Pferd, denkt man so innerlich. Und dann denkt man noch so ein bisschen, naja, wenn der noch laufen kann, also wer soll so einen schlagen? Ne? Also das war wirklich, der kommt runter, guckt einen an mit seinem großen schwarzen Auge, ne? Diese breite Stirn richtig bergauf und brüllt einmal los und man sagt, boah, ne? Der weiß aber, dass er Kerl ist. Ne? Und so, das zog sich mit diesem Pferd eigentlich immer so hin. Ne? Oh, wir haben ihn dann in die Halle getan, erste Mal laufen lassen. Ja, und dann war ich begeistert. Und dann habe ich den Hengst in Arbeit gehabt. Und dann kamen auch viele Leute, die sonst Warmblüter züchten oder sonstiges, mal ein oder andere, guckt ja sonst auch schon mal immer so dahin. Ne? Und also mir haben 2 oder 3 Mann gesagt, also wenn der kein Sieger wird, dann kennen wir da gar nichts von. Und es hat geklappt.
Dann hast du ihn auf die Körung vorbereitet und dort ist er dann Siegerhengst geworden?
Ja, wir sind als letzter Hengst da auf die Pflastermusterung gekommen. Und dort in Wickrath, da geht das ja so die Allee dahin. Ne? Oh. Und dann sind wir da drauf gekommen und dann guckt er da rüber zum Floristan, ne, und brüllt da einmal los und dann diese Fischteiche da drumherum. Also da konnte man schon Gänsehaut kriegen. Das war gewaltig. Ja, und trabte bis Anschlag. Ja, und so war das auch bis zum Schluss. Und dann war er dort verdienter Siegerhengst. Ne?
Du hast gerade gesagt, du hast ihn auch selber vorbereitet auf die Körung. Wie kann ich mir denn so eine Vorbereitung eines Kaltbluthengstes auf eine Körung vorstellen? Das ist ja wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den Warmblütern, weil dir das Longieren unter anderem auch wegfällt.
Nun gut, also ich muss sagen, der braucht kein Freispringen, ne? Aber
kein Freispringen und kein Longieren.
Aber longieren müssen die dort nicht, aber ich muss sagen, ich longiere die viel, ne? So, dass sie in der Hand sind und alles. Ja, und dann kommt eben direkt auf dem Pflaster damit dazu, ne? Dass die Hengste einen da kennen, dass sie wirklich bei einem bleiben und alles. Und aber das war einer, der von Anfang an Spaß gemacht hat und immer mitgemacht hat und immer wach war und immer da war, ne? und jeden Tag einem so ein bisschen so ein Schmunzeln, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.
Und dann ist er ins Landgestüt Warendorf gewechselt und du bist immer noch für ihn verantwortlich?
Ja, ich sag's mal so, wie es ist. Ne? Dann mein Chef kam mal zum Gucken da, ne? Und dann habe ich gesagt, den nächsten Hengst, den ich euch zeige, der geht mit auf die Deckstelle nach Ahaus, bevor ihr den gesehen habt. Ja, er sagte, er könnte so nicht machen, ne? Und alles. Ich sage, ich glaube wohl. Ne? Und das haben wir auch verdammt so durchgezogen. Ne? Und dann, ich sage, vielleicht wurde er auch nicht gekürt oder so. Ne? Aber nachdem er ihn gesehen hat, war das vom Tisch. Ja, und dann wurde er Siegerhengst und jetzt musste er zu seinem Wort stehen. Und hat er auch getan. Er hätte ihn gerne in die Besamung gehabt, das erste Jahr. Ne? Aber ich habe meinen sturen Kopf durchgesetzt und er ist mit zu mir nach Ahaus gekommen. Hat auch die meisten Stuten dort gedeckt von den Kaltblütern.
Und dann auf der Bundesschau in Berlin ist er ja zum Bundessiegerhengst gekürt worden. Und es ging aber noch weiter mit eurer Erfolgsgeschichte. Die Mutter Fanny wurde dort Bundessiegerstute in der Kategorie der Altstuten. Und auch diese Stute stammt aus eurer Zucht, Tobias, also aus der Zucht deines Großvaters. Was bedeutet denn dieser Erfolg für dich oder diese Erfolge?
Ja, also bei Opal sowieso schon mal sehr viel. Also ich, ja, so wie Michael gerade schon gesagt hat, war halt immer so ein sehr besonderes Pferd, besonderer Hengst. Da war mir vorher schon klar, da da... Gut, also da das jetzt für eine ganz vorne reicht, da hat ja vorher nie einer ausgesprochen. Aber man hat natürlich immer gehofft, da das für viel reicht. Dann am Ende, was dann am Ende raus geworden ist, war natürlich super. Ja, mit der Mutter, also mit der Fanny, bedeutet mir sehr viel. Das war so ein bisschen, die ist 2013 geboren und das war so ein bisschen das Pferd. Das habe ich direkt nach der Geburt von Opa geschenkt bekommen. Also das war immer so meine Stute. Und die war 2017, ihrer Zeit war sie schon auf der Bundesschau. Da ist sie schon Siegerin in der Ferienklasse geworden. Hat dann nicht für ganz nach vorne gereicht, was auch gerechtfertigt gewesen ist. Und dann habe ich immer gesagt, ich sage, die muss irgendwann noch mal einmal mit. Ja, und jetzt haben wir die Chance gekriegt, dass sie noch mal einmal mit durfte. Ich wusste auch, dass sie gut ist, aber da fand die dann am Ende auch Bundessiegerstute wird. Und der Sohn Bundessieger hätte man sich natürlich vorher nicht ausgemalt.
Michael, wie hast du die grüne Woche erlebt? Warst du dir siegessicher, als ihr hingefahren seid mit Opalius?
Ja, also wir haben ja nun erstmal den Körungssieger da gewesen. Dann habe ich den Hengst auch in der Hengstleistungsprüfung gefahren. Diese Hengstleistungsprüfung hat er abgelegt, auch mit der Note 9,03. So, also das hat man ja dann auch noch so im Hinterstübchen. Und dann guckt man schon einmal so drumherum, wenn die ersten alle so da sind. Ne? Und klar, man weiß es nicht. Aber ich habe eigentlich immer ganz fest damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Also ich sag, ne? Aber zum Schluss waren nur noch zwei, ne? Dann kriegst du natürlich immer noch so ein bisschen Gänsehaut und denkst, na ja, wir standen so schön zusammen, wir zwei, ne? So. Und am Ende musste der andere zuerst davor und wir standen als letzter noch da.
Gott sei Dank.
Und das war gut so.
Ja. Da war die Freude groß.
Da war sehr die Freude groß. Riesengroß, ja. Ne? Und wir hatten ja einen unwahrscheinlich tollen Fanblock mit. Ne? Der ganze Kaltblutverein, der war ja mit dem Bus angereist und ja, also die Fans hatten wir schon alle auf unserer Seite. Ne? Lautstark.
Lautstark. Ja.
Da wurde bestimmt am Abend auch noch ganz wild gefeiert. Ich habe von der Bundeskaltblutschau sehr viel Gutes gehört, vor allem von den abendlichen Veranstaltungen auch, dass das sehr gesellig war. Gibt es hier eurer Meinung nach auch große Unterschiede, Kaltblutszene im Vergleich zur Warmblutszene, was diese Feierei und das gesellige Miteinander im Nachhinein angeht?
Also ich würde mal so sagen, bei diesen Kaltblutleuten stehen diese finanziellen und materiellen Interessen absolut im Hintergrund. Ne? Da ist wirklich, jeder weiß, da ist kein Geld mit zu verdienen. Ne? Und wenn man mal losfährt, ne, dann will man Spaß haben, will Spaß an den Pferden haben. Und das ist das, was die ganze Sache ausmacht. Und feiern können die auch. Ne? Und die machen es auch ein bisschen schön. Und nein, also deswegen fühle ich mich da auch sehr wohl. Ne? Das ist so.
Geht mir auch so, was vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, die ganze Sache noch einfacher macht. Hier der Kaltblutverein NRW, der vermischt dann so ein bisschen Westfalen mit Rheinland. Und deswegen fühle ich mich auch dann noch ein bisschen nach Westfalen noch hingezogen durch diesen Kaltblutverein einfach. Und die waren, ob da jetzt, also da fahren jetzt nicht nur Züchter mit, die aktiv züchten, da sind auch welche bei, die haben nur zwei Wallache im Stall, die fahren ein bisschen Kutsche oder die haben, ziehen mal alle 5 Jahre Stuten, die kommen dann auch dahin, die feuern einen an. Da hast du halt gemerkt, die haben gejubelt, nicht einfach so, sondern weil sie einem gönnen. Also die fanden, also egal wer jetzt, ob jetzt der eine Züchter oder der andere, die wollten einfach NRW vorne sehen und das hat man halt da gemerkt. Und auch, ja, wie Michael schon sagt, feiern können die auch alle ganz gut und da hatten wir auch viel Spaß und da ist auch nicht der eine oder der andere oder hier dat Grüppchen, da war wild durcheinander und alle hatten einfach nur Spaß.
Würdet ihr sagen, dass das Pferd vielleicht bei den Kaltblütern noch mehr im Vordergrund steht als bei den Warmblütern?
Tja, ob das jetzt so viel im Vordergrund steht, ne? Ich würde mal sagen, da ist vielleicht so ein Ticken familiärer das Ganze, ne? Bei diesen Kaltblütern, wie das bei den Warmblütern ist. Ich würde sagen, bei den Warmblütern geht es meistens um Geld und dann geht es um Erfolg und so. Und dann ist diese Anzahl in der Population ja wesentlich größer, ne? So, bei diesen Kaltblütern, wenn man da mal einen richtig guten hat, ne, dann besteht schon eher auch mal die Chance, da vorne was mitzureißen, ne, wie bei anderen, weil diese Population ja wesentlich kleiner ist, ne. So wie jetzt in Berlin waren jetzt 24 Hengste, das ist ja noch recht überschaubar gegenüber jetzt anderen großen Veranstaltungen.
Die Rasse des Kaltbluts wurde ja früher vor allem für Arbeits- und Brauchtumszwecke gezüchtet. Das ist ja heute nicht mehr unbedingt so. Was ist eurer Meinung nach der aktuelle Hauptzweck für die Rasse oder warum züchtet man Kaltblüter?
Freizeit. Also ich würde sagen erstmal mittlerweile Freizeitnutzung. Dann ist noch viel Forst und da dem Wald eingesetzt werden. Ja, Kutschpferde, aber ja sonst größtenteils Freizeitpferde.
Also es sind ja nun doch auch schon mal die ein oder anderen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr einen Warmblüter reiten wollen oder sonstiges, weil sie doch etwas korpulenter geworden sind oder wie auch immer. Ne? Aber da freuen sich die Kaltblüter ja doch wachsender Beliebtheit. Also früher war es ja nun nicht so, dass man irgendwo im Reiterverein irgendwo einen Kaltblüter gesehen hat. Ich finde, das ist mehr geworden, ne? Wenn man jetzt mal so in die Ecken mal reinguckt. Also da gibt es schon öfters mal einen. Aber das ist das, was die Sache schon mal ausmacht. Und ich kenne viele Leute, die so mit einem Kaltblüter mal angefangen haben. Ne? So, und dann ging es auf einmal auch, ja guck mal, ich habe im Internet die Tochter davon entdeckt. Ne? Was meinst du denn? Ja, ich sag, du hast es, wenn du sie schon so gesehen hast, weiß ich doch, was hier passiert. Ne? Ja, und da waren es schon mal wieder zwei. Ne? Da geht das Ganze hin. Ne?
Die Rasse zählt zu den bedrohten Nutztierrassen, ist vom Aussterben bedroht. Wie würdet ihr denn Züchter jetzt motivieren, wieder Kaltblüter zu züchten, um diese Rasse vielleicht auch zu retten oder weiter zu fördern?
Ich würde die zuallererst zum Kaltblutverein mit einladen und auf die eine oder andere Fahrt mitnehmen. Und dann würde ich über alles andere sprechen.
Ja, dem stimme ich schon mal zu. Wenn man jetzt nicht vom Finanziellen spricht und einem einfach nur, man will Pferde züchten, um da einfach ein bisschen Spaß dran zu haben, dann würde ich schon zum Kaltblut raten, weil macht halt einfach immer Spaß, sind immer gutmütig und ja, da finde ich einfach, das rheinisch-deutsche Kaltblut ist die richtige Wahl.
Ein guter Slogan dafür, zur Zucht von Kaltblütern zu motivieren. Ihr habt ganz viel von den Veranstaltungen und von der Kaltblutszene schon gesprochen und wie schön der Zusammenhalt im NRW-Kaltblutzuchtverein sind. Hier gibt es die NRW-Körung und den NRW-Kaltbluttag, Veranstaltungen, die das Rheinland und Westfalen zusammen durchführen. Was sind denn eure Lieblingsveranstaltungen und was macht euch da besonders viel Spaß?
Also meine Lieblingsveranstaltung ist natürlich die NRW-Kaltblutkörung. Da probieren wir immer bestens, weiß ich nicht, aber immer ein bisschen mitzumischen, mal erfolgreicher, mal ein bisschen weniger erfolgreich, aber ich finde NRW-Kaltblutkörung ist immer so ein Tag, der ist ganz dick im Kalender angestrichen, da bin ich auch persönlich immer sehr nervös, also ich bin da immer ein bisschen, ja, und sonst.
Nervös, weil du da Kaltblüter mitlaufen hast, von denen
genau,
du natürlich das
Beste
erhoffst.
Genau, im besten Fall, ja. Und dann natürlich ja, erhofft man sich immer viel, oder man erhofft sich viel. Man erhofft natürlich, da das gut ist, wie es am Ende dann ist, ist natürlich auch alles in Tagesform. Du kannst den Besten, also du kannst nur Palios haben, wenn er an dem Tag nicht das zeigt, was er kann. Ja, hat er Gott sei Dank ja immer. Aber
mit wie vielen Stuten züchtet ihr Kaltblüter?
Aktuell mit 6 Kaltblutstuten. Soll aber auf 4 runter, also bisschen weniger. Wir wollen nicht aufhören. Nicht, dass sich jetzt doof anhört, dass sie nachher denken, man will aufhören, aber nein, ein bisschen weniger und dann ein bisschen durchdachter.
Was ist deine Lieblingsveranstaltung, Michael?
Ja, am liebsten die grüne Woche mit dem Siegerhengst, ne? Aber ansonsten, also ich finde, was ich immer sehr schön finde, ist bei uns diese Zugleistungsprüfung. So, weil das ist abwechslungsreich für die Leute. Man sieht viele Pferde, ne? So, und auch die Einsatzmöglichkeiten von den Pferden. Und meistens bleibt man hinterher auch noch mal eine halbe Stunde länger und muss ja alles noch mal durchsprechen, wie es denn so gewesen ist und ob alles richtig geworden ist. So, also diese Veranstaltung finde ich schön. Ja, und auf der Körung, das ist immer viel Stress. Aber wenn es dann läuft und ne, man vorne mit dabei ist, dann das ist doch schön, ne? Dann geht es doch auch wieder. Ne? Ist doch alles wieder schnell, ja schon, schnell Michael, vergessen. Ne?
Michael hat ja schon den ein oder anderen Siegerhengst gestellt, also von daher. So. Oder vorbereitet.
Erfolg macht Spaß, ne?
Genau.
Ja, lieber Michael, lieber Tobias, vielen Dank für eure Erzählung und eure Einblicke mal in eine andere Zuchtgeschichte hier bei uns im Westfalen-Pferde-Podcast. Zum Abschluss noch die Frage, was wünscht ihr euch für die Kaltblutzucht der Zukunft?
Pferde wie Opalius.
Also natürlich in erster Linie immer Gesundheit. Ja, Fanny ist wieder tragend. Natürlich, das ist mein größter Wunsch wieder noch oder vielleicht noch mal so was Ähnliches wie in Opalius, nur vielleicht als Stute. Und ja, dass das immer weitergeht, dass die Leute noch mehr Spaß am Kaltblüter kriegen, dass die Zahlen, gerade die Deckzahlen bei den Kaltblütern nicht weniger werden, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber da wird man sehen.
Dann hoffe ich, dass wir jetzt mit diesem Podcast vielleicht noch einige weitere Leute fürs Kaltblut motiviert haben und vielleicht noch ein paar neue Mitglieder und Kaltblutzüchter hier gewinnen können. Ich danke euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.